Asylverfahren in Griechenland, eine Einleitung. Jährlich kommen Zehntausende Migrantinnen und schutzsuchende Flüchtlinge nach Griechenland, das heißt in die Europäische Union. Als eins der Länder, das an der EU-Außengrenze liegt, befindet sich Griechenland auf dem Fluchtweg vieler Menschen. Sie kommen aus Kriegs- und Krisengebieten wie Afghanistan, Iran, Irak, Palästina sowie aus dem Süden, zum Beispiel aus Somalia. Viele betreten mit Griechenland zum ersten Mal europäisches Territorium. Griechenland hat die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet und ist als EU-Land an diverse EU-Richtlinien zur Aufnahme und Behandlung von Flüchtlingen gebunden. Viel ist davon nicht zu merken. Die Prüfung von Asylverfahren ist zentralisiert in Athen und dauert oft Monate. Obdachlosigkeit ist die Regel. Die Anerkennungsquote von Asylanträgen liegt bei 0,05%. Asylanträge werden ohne individuelle Begründung abgelehnt, das heißt, sie werden inhaltlich überhaupt nicht geprüft. Von einem System zur Schutzgewährung kann also nicht die Rede sein. Diese Sendung wird sich auf die Situation von Flüchtlingen in Griechenland konzentrieren. Vielleicht, weil sich anhand der Darstellung dessen, wie es in Griechenland um diejenigen bestellt ist, denen per internationalen, nationalen und anderen Abkommen auf dem Papier die günstigsten Aufnahmebedingungen zustehen, das Ausmaß der katastrophalen Gesamtlage am besten erahnen lässt. Grundsätzlich sollte jedoch jeder Grund, sich in ein anderes Land aufzumachen, legitim sein. Dublin II – Theorie. Die europäische Verordnung Dublin II spielt mittlerweile eine große Rolle bei der Bewertung der Situation in Griechenland. Offiziell trägt sie den Namen Verordnung EG Nummer 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003. Dublin II regelt, welcher der 27 EU-Staaten für die Durchführung des jeweiligen Asylverfahrens zuständig ist. Damit soll verhindert werden, dass Personen Asylanträge in mehreren Mitgliedstaaten hintereinander stellen und dass Konflikte über die Verantwortlichkeiten entstehen. Zuständig für einen Asylantrag ist in der Regel der EU-Staat, welcher zuvor von der betreffenden Person betreten wurde. Klassische Ausnahmen dieser Regel liegen vor, wenn die Person Verwandte ersten Grades in einem anderen Staat hat oder ein anderer EU-Staat ihr zuvor ein Visum erteilt hatte. Das wichtigste Hilfsmittel der Dublin-II-Verordnung ist die Computerdatenbank Eurodac. In dieser Datenbank werden personenbezogene Daten gespeichert von den Menschen, die ohne entsprechende Papiere oder Visa die Grenzen passiert haben. Neben den Fingerabdrücken werden der Herkunftsstaat, der Ort und Zeitpunkt einer Asylantragstellung, das Geschlecht sowie die zugewiesene Kennnummer eingespeist. Jede Person, die zum Beispiel in Deutschland einen Asylantrag stellt, wird zunächst darauf geprüft, ob ihr per Fingerabdruck ein Aufenthalt in einem anderen EU-Land nachgewiesen werden kann. Wenn die Person bereits in einem anderen Land erkennungsdienstlich erfasst wurde, erzielt Deutschland einen Treffer und ist so dazu legitimiert, einen Rückübernahmeantrag an das entsprechende Land zu stellen. Ebenso wie andere Kernländer der EU erzielt Deutschland natürlich entsprechend mehr Treffer als die Länder an den Außengrenzen. Dublin II verpflichtet Deutschland durchaus nicht dazu, Leute wieder in andere EU-Staaten zurückzuschieben. Auf Grundlage der sogenannten Humanitätsklausel und dem Souveränitätsartikel könnte Deutschland Asylverfahren an sich ziehen und diese selbst führen. Dazu ist Deutschland allerdings nicht bereit und bevorzugt eine möglichst restrikte Auslegung der Verordnung, um sich selbst aus der Verantwortung zu ziehen. War die Dublin II-Verordnung erklärterweise dazu gedacht, gewährleisten zu können, dass für jeden Asylantragsteller nicht mehr, aber auch nicht weniger, als ein faires Verfahren durchgeführt wird? Verkehrt sich die Situation mittlerweile nun dazu, dass viele Menschen nicht mal ein Asylverfahren bekommen und ohne jemals die Möglichkeit zu erhalten, ihre Schutzbedürftigkeit darzustellen, werden sie wieder in ihre Herkunftsländer abgeschoben bzw. in die Länder, deren Staatsangehörigkeit sie besitzen. Solche Fälle stellen einen klaren Verstoß gegen internationale Flüchtlingsrechte dar. Was vielleicht einmal dazu gedacht war, die Effizienz des Asylsystems in der EU zu steigern, ist zu einer riesigen bürokratischen Maschinerie mutiert, in der die Menschen zu Aktennummern werden und oft monatelang darauf warten müssen, ein Asylverfahren anfangen zu können, wenn es ihnen überhaupt gewährt wird. Dublin II – Praxis. Es war nicht schwer, sich auszumalen, welche dramatischen Auswirkungen die restriktive Auslegung der Dublin-II-Verordnung auf die Situation in den Außenstaaten der EU haben würde. In Griechenland wurde und wird das ohnehin schon völlig überlastete und nicht funktionierende Asylsystem weiter unter Druck gesetzt. Die politische, soziale und gesellschaftliche Situation wird dadurch zum Pulverfass. Mehrere internationale und europäische Organisationen bemühen sich seit einiger Zeit darum, dass keine Dublin-II-Überstellungen an Griechenland aus anderen EU-Ländern mehr stattfinden. Der UNHCR, das ist der Hohe Kommissar für Flüchtlinge der Vereinten Nationen, forderte bereits mehrmals die EU-Staaten dazu auf, keine Asylantragsteller nach Griechenland zurückzuschicken, da ihnen dort eine unmenschliche Behandlung und die Abschiebung drohe. Einige wenige EU-Staaten, wie zum Beispiel Norwegen, haben darauf reagiert, indem sie die Überstellung komplett eingestellt haben. Deutschland weigert sich bislang, grundsätzlich in Bezug auf Griechenland vom Souveränitätsartikel Gebrauch zu machen. Pro Asyl liefert sich spätestens seit 2008 eine regelrechte Textschlacht mit der Bundesregierung und dem Deutschen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Beide stellen immer wieder die Darstellung Pro-Asyls über die katastrophale Lage in Griechenland in Frage. Ohne fundierte Begründungen weisen sie die Rechercheergebnisse zurück. Anhand von Einzelbeispielen beharren sie auf ihrem Standpunkt, dass man in Griechenland von angemessenen Aufnahmestandards sprechen kann. Griechenland als Fluchtfalle. Für die überwiegende Mehrheit der Asylantragsteller wird Griechenland zur Fluchtfalle, in der sie auf prekärste Weise ihr Leben fristen müssen. Sie haben so gut wie keine Chance auf einen Aufenthaltstitel. Die Möglichkeit, in einen anderen Staat zu gehen, bleibt ihnen verwehrt. Selbst dann, wenn die Situation für sie dort wesentlich besser wäre. Sei es, weil die Asylanerkennungsquote spürbar höher ist, sei es, weil sie Freunde oder Landsleute in einem anderen Land haben, sei es, weil sie die Sprache sprechen oder besser in die Gesamtgesellschaft zu integrieren werden. Das interessiert niemanden. Es gibt nicht genug Unterkünfte. In Athen leben die Menschen auf der Straße oder zusammengepfercht in sogenannten Afghani-Hotels. Ende März 2009 kam es zu einer großen Schlägerei zwischen Arabern und Afghanen auf dem Omonia-Platz. Keine Atmosphäre ist so gut geeignet wie die in Athen, um latent existierende Konflikte heraufzubeschwören. Die griechische Regierung nutzt solche Ereignisse als Anlass für mehr Polizeirazzien sowie zur Steigerung der Repression gegen Migrantinnen und Flüchtlinge. In Athen einen Asylantrag zu stellen, ist nahezu unmöglich, in jedem Fall jedoch mit großen Erniedrigungen verbunden. Die Asylbehörde nimmt jede Woche nur 300 neue Anträge entgegen. Die Terminvergabe findet Samstag früh statt, was dazu führt, dass hunderte von Menschen die Nacht von Freitag auf Samstag wartend und Schlange stehend vor der Asylbehörde verbringen. Manche kommen monatelang jede Woche wieder. All das allein dafür, um einen Asylantrag zu stellen, der dann nach langem Warten abgelehnt wird. Die Situation in Patras ist noch schlimmer. Patras ist die größte Hafenstadt in Griechenland. Von hier fahren mehrere Fähren nach Italien, das heißt Richtung Westeuropa. Seit ungefähr 1996 gibt es hier ein informelles Camp in der Nähe des Hafens. Dort leben ca. 1000 Menschen aus Afghanistan in selbstgebauten Plastikbaracken ohne sanitäre Einrichtungen, ohne Wasser und Strom. Nachts nehmen einige von ihnen immer wieder all ihren Mut zusammen, um sich in einem der LKWs zu verstecken, der nach Italien übersetzt. Die Brutalität der Polizei und Hafenbeamten nimmt stetig zu. Wird jemand in einem LKW entdeckt, wird er mit Elektroschockern und Schlagstöcken malträtiert. Manche Afghanen werden auch bei dem Versuch, sich zu verstecken, vom LKW angefahren oder ersticken. Zeitweise sind die Repressalien durch die Polizei so groß, dass sich die Leute nicht trauen, das Camp zu verlassen. Nicht einmal, um sich im Meer zu waschen, ihre Familie anzurufen oder etwas einzukaufen. Durch ständige Ausweiskontrollen und folgende Inhaftierung wird ihr Alltag zur Schikane. NGOs und Selbstorganisation.
Ihr hört nun ein leicht gekürztes Interview mit Georgos Maniatis. Georgos Maniatis ist Mitglied der Organisation Diktio, und hinter dieser Abkürzung verbirgt sich übersetzt so viel wie Bewegung für politische und soziale Rechte. Das Interview entstand am 28. März diesen Jahres in Athen und dauert etwa 6 Minuten.
Welche NGOs und andere Solidaritätsgruppen beschäftigen sich in Griechenland mit Migrantinnen und Flüchtlingen? Was tun sie genau?
What do they do exactly?
One part deals with medical assistance to refugees and migrants. Some providing housing. Also on base of legal help.
Einige kümmern sich um die medizinische Versorgung der Migrantinnen und Flüchtlinge, andere stellen Unterkünfte zur Verfügung und manche bieten juristische Beratung an. Aber was wir in Griechenland sehen können, ist, dass es von staatlicher Seite her kein einheitliches Konzept für die Aufnahmebedingungen der neu ankommenden Flüchtlinge und Migrantinnen gibt. Und die NGOs sind nicht in der Lage, auch nicht mit den finanziellen Mitteln der EU, die Situation komplett abzufangen. Darüber hinaus gibt es in Griechenland einige Organisationen und Solidaritätsgruppen, die politisch agieren und radikaler sind. Diese kritisieren natürlich die offizielle Politik Griechenlands und der EU. Sie agieren in den größten Städten und in den Städten, die Eingangstore für die Migrantinnen darstellen. So gibt es viele Unterstützungsgruppen auf den Ägäischen Inseln wie Mytilini, Chios, Samos und Kreta natürlich. In den Städten, wo es Abschiebegefängnisse gibt, sind die Gruppen permanent aktiv.
They have a permanent action in the city where detention centers exist.
Okay, und was ist mit selbstorganisierten Gruppen von Migrantinnen und Flüchtlingen?
Well, we can say that in Greece there are a number of well-organized communities on ethnic base.
Es gibt einige gut organisierte Communities, die auf ethnischer Zugehörigkeit basieren. Hauptsächlich von Pakistanerinnen und Bangladeschis, weniger von den Osteuropäern und Osteuropäerinnen. Während der 90er Jahre, als es eine große Kampagne für ein Legalisierungsgesetz gab, waren sie ziemlich aktiv. Ich glaube, jetzt erleben wir eine Krise der selbstorganisierten Gruppen, aber es gibt auch Anzeichen dafür, dass die zweite Migrationsgeneration Anstalten macht, sich zu organisieren und mehr Rechte einzufordern.
So, what do you think, how much influence... Was denkst du, welchen Einfluss diese Gruppen auf die offizielle Politik und die Gesellschaft haben? And the society?
Well, first of all, I have to say that the state treats the solidarity movements and of course those who are...
Als erstes muss ich sagen, dass der Staat die Unterstützungsgruppen und natürlich besonders die, welche sehr aktiv sind und die versuchen, in die bestehende Situation einzugreifen, wenn nicht als Feinde, so zumindest als ein Problem betrachtet. Denn die Verhältnisse an den Grenzen und in den Abschiebegefängnissen sind total unmenschlich und die bestehenden Rechte der Migrantinnen, Minderjährigen und all jener, die Unterstützung brauchen, werden permanent verletzt. Insofern decken die Aktionen der Unterstützungsgruppen die Missstände auf. Das gefällt den lokalen und nationalen Machthabern natürlich ganz und gar nicht. Der Zugang zu den Abschiebegefängnissen und zu den Polizeistationen ist deshalb unglaublich schwer und es besteht ein Informationsmangel. Andererseits, wenn die Bewegung sich richtig organisieren und Druck aufbauen kann, in Form von radikalen Bewegungen, dann gelingt es ihr manchmal, die Verhältnisse zu verändern. Das kommt natürlich nicht allein durch die Arbeit der lokalen Gruppen, sondern auch durch nationale Vernetzung und durch die Unterstützung einiger europäischer Organisationen.
And of course with the help of some European organizations.
Okay, and how would you estimate the situation of the... Okay. Und wie schätzt du die momentane asylpolitische Situation in Griechenland ein?
Well, Greece, like other southern European countries and eastern European countries, face at first these big population movements that consist...
Wie andere süd- und osteuropäische Länder wird auch Griechenland als erstes mit den großen Migrationsbewegungen konfrontiert, die die globale Realität darstellen. Griechenland ist in den 90er Jahren zu einem Aufnahmeland für Migrantinnen geworden. aber ich glaube, dass es sich in den letzten 10 Jahren zu einem Transitland entwickelt hat. Durch die migrationsfeindliche Politik Griechenlands werden sehr viele Leute dazu gebracht, nach Westeuropa weiterreisen zu wollen. Dadurch sind sie schwer zu integrieren. Sie leben in prekären Verhältnissen und haben weder die Möglichkeit, hier zu bleiben, noch weiterzureisen. Bis 2005 gab es keine Legalisierungsprozeduren und das Asylsystem funktioniert absolut nicht. Man kann sagen, dass es in Griechenland kein Asyl gibt. Die Anerkennungsquote liegt unter 1% pro Jahr. Das heißt, 2007 wurden 8 Leute von ungefähr 20.000 Antragstellern anerkannt. Jetzt zur Asylprozedur. Das, was in der zentralen Asylbehörde in Athen geschieht, ist ein wahres Verbrechen. Innerhalb von 3 Monaten ist es zu 3 Todesfällen durch Polizeigewalt gekommen. Tausende Menschen gehen dorthin, um Asyl zu beantragen. Das heißt, um ein anerkanntes Recht einzufordern, und es wird ihnen verweigert, das Gebäude zu betreten. Sie bekommen keine Gelegenheit, einen Antrag zu stellen, es sei denn, sie bezahlen entweder eine Menge Geld an einen Anwalt, das heißt an die mafiösen Anwälte, die diesen Job machen, oder indem sie eine unglaubliche Polizeibrutalität auf sich nehmen von seitens der Asylbeamten. Das ist die Situation und nichts weist darauf hin, dass sie sich ändern wird. Im Gegenteil. Dies war der erste Teil der Sendung zur Flüchtlingspolitik Griechenlands. Am Sonntag, dem 2. Mai, also in der nächsten BC System-Sendung, hört ihr im zweiten Teil mehr zur aktuellen Situation der minderjährigen Flüchtlinge auf der Insel Lesbos, auf der vom 25. bis zum 31. August diesen Jahres das internationale Grenzcamp stattfinden wird. Dann will ich euch hier noch den Link mitteilen von der Organisation Diktio, von der ihr vorhin schon gehört habt im Interview. Das ist eine griechische Organisation, die aber auch ihre Seite auf Englisch im Internet hat, und zwar unter www.diktio.org. www.diktio.org. Diktio schreibt sich D-I-K-T-I-O. Zu dem Grenzcamp selbst gibt es momentan keine Internetseite. Da würde ich empfehlen, die einschlägigen Vorankündigungen an den einschlägigen Veranstaltungsorten eurer Städte zu verfolgen.